ARD.
Hello everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus München von Amerika. Wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Ein herzliches Willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen. Und ja, willkommen zu einer wirklich besonderen Folge, denn wir melden uns von der Münchner Sicherheitskonferenz. Das wohl wichtigste Treffen für Sicherheitspolitik, Verteidigung in der Welt, aber auch generell Politik in diesen Zeiten. Wir haben 2,5 intensive Tage hier in München erlebt. Und Jeff, für mich war es nicht das erste Mal. Ich habe das schon mal mitbekommen, wie hier im Bayerischen Hof in diesen engen Gängen und Fluren quasi man Schulter an Schulter mit Hunderten von Menschen der politischen Bühne weltweit, wirklich Staats- und Regierungschefs, sich trifft und begegnet, buchstäblich. Und für dich war es das erste Mal aber. Und ja. Dir schwirrt noch ein bisschen der Kopf, also mir auch.
Ja, also der MSC ist ein bisschen wie die Oscars von Geopolitik, also alle Heavy Hitters sind hier, also Prime Ministers, Präsidenten, aber auch ein paar Rockstars von meiner Heimat. Ich habe Gavin Newsom gesehen, der Gouverneur von Kalifornien, Nancy Pelosi, eine lebendige Legende.
Die hätte ich vom Lift fast über den Haufen gelaufen, weil die relativ klein ist.
Aber sie hat riesig Schuhe.
Ja, trotz dieser Stöckelschuhe.
Also unglaublich, wie sie also auf die Treppe war und so wie eine, ja, also so elegant runtergelaufen ist.
Ja, mit Mitte 80, ist schon eine Erscheinung, ja.
AOC, also Alexandria Ocasio-Cortez, Abgeordnete aus New York, Hillary Clinton, auch eine lebendige Legende, also wirklich. Ja,
eigentlich wolltest du ein Selfie mit ihr machen, aber das hast du dich ja nicht getraut.
Also ich habe auch überlegt, soll ich einmal einen Fangirl-Moment machen und einfach zu ihr gehen und sagen, hi, ich bin und du bist so toll und dürfen wir ein Selfie machen? Ich habe entschieden, einfach von Fans.
Professionelle journalistische Distanz. Ja. Genau. Nee, aber es ist schon wirklich beeindruckend, muss man sagen. Und dieses Jahr hatte ich das Gefühl, es ist auch noch voller gewesen als in den vergangenen Jahren, noch intensiver. Und wenn man sich allein die amerikanische Präsenz hier bei dieser Konferenz anschaut, es ist ja vor mehr als 60 Jahren gegründet worden als eine transatlantische Bühne. Seitdem sind immer große amerikanische Delegationen gekommen, aber jetzt auch gerade in diesem Jahr ein Viertel des Senats fast war hier. Das Haus wäre noch ein bisschen mehr vertreten gewesen, wenn der Haushaltsstreit das nicht ein bisschen durchkreuzt hätte, weil da eben viele dann doch zu Hause geblieben sind und macht nicht so ein gutes Bild, wenn wir da alle gemeinsam hinreisen. Aber das ist wirklich, also Senatoren, Gouverneure und so, das ist insofern für Political Wonks, wie es so schön heißt, ist das Treffen und natürlich in Zeiten wie diesen umso mehr. Denn man muss es sich nochmal vor Augen führen, es ist vor einem Jahr ja diese Rede von J.D. Vance hier in München auf der Sicherheitskonferenz gewesen, die wirklich diese Schockwellen durch Deutschland, durch Europa gesendet hat und hier alle wirklich mit offenem Mund schockiert aus dem Hauptsaal gegangen sind. Und das war ja erst der Anfang von Trump 2.0. Da stand die zweite Regierungszeit von Donald Trump ja gerade erst am Anfang und man konnte auch nach dem Ton dieser Rede nur erahnen, was dann noch kommen könnte oder man mochte es sich vielleicht nicht vorstellen. Und was ist nicht alles passiert? Und allein in den letzten Wochen, Stichwort Grönland und all das, was allein in diesem Jahr noch passiert ist. Insofern hatte ich das Gefühl, mehr noch als bei den letzten Malen, die ich hier war, noch eine gewisserweise eine größere Anspannung auch, also eine größere Fragezeichen auch, was hier passieren würde. Und deswegen war die größte Anspannung und größte Erwartungshaltung auch natürlich die Rede des amerikanischen Außenministers Marco Rubio am zweiten Tag, am Samstagvormittag. Wir wollen in dieser Folge eben natürlich auf das alles eingehen und so ein bisschen resümieren, was auf dieser Konferenz passiert ist. Und weil das aber eben auch so viel zu bereden ist und weil es auch für uns so ein bisschen so ein Familientreffen ist in gewisser Weise. Also ich habe Korrespondenten, die ich aus Washington noch kannte, aus der Hauptstadt kenne, aber auch aus Studios insgesamt, aber auch viele Kollegen auch von der ARD. Und haben wir gesagt, wenn wir schon mal hier nicht nur so viele Politiker treffen und so viele ja bekannte Gesichter, auch Staats- und Regierungschefs, sondern eben auch Familienmitglieder, dann nehmen wir doch mal zwei Familienmitglieder mit ins Boot, wenn wir schon mal die Gelegenheit haben, sie hier nicht nur über Telefon oder Leitung zu haben, sondern eben auch persönlich. Und viele von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, haben die Stimmen auf jeden Fall schon mal auch in diesem Podcast gehört. Und wir freuen uns riesig, dass ihr mit dabei seid in dieser Folge. Herzlich willkommen, Kai Küstner von Streitkräfte und Strategien und Vassili Golod, unser ARD-Studioleiter in Kiew. Natürlich auch Ukraine, ein zentrales Thema bei dieser Konferenz. Insofern freuen wir uns sehr, dass ihr mit in dieser besonderen Folge dabei seid.
Schön da zu sein.
Ja, ist eine große Ehre. Wir freuen uns auch. Aber wenn Jeff sagt, irgendwie, man kann das fast mit den Oscars vergleichen, mir kam noch irgendwie Olympia in den Sinn und das Motto irgendwie größer, schneller, weiter. Ich habe irgendwie gedacht, größer war es wahrscheinlich noch nie. Und schneller war dieses Jahr eigentlich so eine Speed-Dating-Veranstaltung. Ne? Also man muss sich eigentlich klonen, um alle Menschen zu treffen, die man treffen will. Und weiter trifft irgendwie auch zu, weil, glaube ich, die transatlantische Kluft noch nie weiter war. Also das passt ja dann zu eurem Thema.
Passt genau. Und der Helm ist ja auch hier gelandet von Heraskevich. Ja. Insofern gibt es ja den direkten Olympia-Bezug.
Ja, Vassili, du hast das vorausgesagt quasi, dass das passieren könnte. Der Skeleton-Athlet der Ukraine, der ausgeschlossen wurde von den Spielen und dann hier von Zelensky geehrt wurde mit der größten Auszeichnung des Landes, glaube ich.
Die Freiheitsmedaille hat er ihm verliehen. Ist ja auch nicht so weit gewesen, aus Italien hier rüber zu reisen.
Aus Italien nach München, genau. In München, der wohl italienischsten Stadt Deutschlands, wie es immer so schön heißt. Ja. Und es ist tatsächlich genau dieser Helm, auf dem die Bilder von ungefähr 20 gefallenen Athletinnen und Athleten oder getöteten, umgekommenen Athletinnen und Athleten durch die russischen Angriffe. Ja, also da ist eine Menge, was wir besprechen könnten und wollen. Und natürlich ist es auch für all die, die sich noch nie ein Bild machen konnten von dieser Konferenz, auch kurios, dass hier ein ganzes Hotel so gekapert wurde von der Weltpolitik und selbst hier die Boutiquen, die hier am Rande sind leergeräumt worden und Gänge und das Hotel nebenan auch noch mit einem Übergang und das ist wirklich kurios und sehr besonders, aber dieses Gewusel, dieses Gedränge macht auch den Charme, finde ich, aus und man muss sich da wirklich klonen. Aber wir wollen es mal ein bisschen sortieren. Also, wir haben gesagt, die große Rede von Marco Rubio war die am meisten erwartete und es war recht früh gleich, ging es los, dadurch, dass man ja spät abends noch hier in den Fluren mit Leuten schnackt und sich austauscht, dann geht es am Morgen gleich weiter. Aber alle waren gleich hellwach und Jeff, ja, man muss sagen, die Erwartungshaltung nach vergangenem Jahr, nach der J.D. Vance-Rede, die war natürlich, ja, dass es irgendwie nicht so schlimm werden würde, oder?
Alle haben gefragt, kriegen wir genau, was wir gekriegt haben? Letztes Jahr wird das noch eine J.D. Vance-Rede Teil 2 oder was für einen Ton wird das treffen? Also ich glaube, dass Rubio, der Außenminister, der Secretary of State, ist bekannt als jemand, der, er war schon Senator aus Florida, dass er ein bisschen mehr, manche sagen, die Erwachsene im Zimmer ist. Und es war eine große Fragezeichen, dass das hang in die Luft die ganze Zeit. Und ich glaube, mindestens am Anfang, viele Leute waren erleichtert, dass der Ton war ganz anders als der Ton von Vance. Er hat, ich glaube, 21 Mal habe ich gelesen in seiner Rede, das Wort together oder zusammen benutzt, dass er hat über die gemeinsame Heritage von Europäer und Amerikaner hat von der Geschichte von die USA gesprochen und der Rolle von Europäer und was wir in Common haben. Aber ich finde, also inzwischen gab es auch viel, auch dass das nicht so, sagen wir, schön war. Auf Englisch sagt man manchmal, dass Deutsche sind viel mehr direkt. Ne? Also wenn du fragst, also magst du mein Hemd, dann sagen die Deutsche, nee, das ist hässlich. Also die Amerikaner, wobei die Amerikaner würden sagen, naja, blau ist eine schöne Farbe, und aber das steht ja gar nicht. Aber die Hose sind toll. Mhm. Also wir würden eine Kritik oder eine Beleidigung innerhalb ein paar Komplimente oder schöne Worte. Und ich fand auch, dass Rubios Rede war auch ein bisschen so.
Ein wie nennt man, da gibt es so einen Ausdruck für ein...
Ein Shit-Sandwich. Nennt man das auch, oder?
Also die Bezeichnung, wie man dieser Umgang ist, die Bezeichnung, dass man quasi Shit in einen... verpackt irgendwie, ja, dass das nicht so
man sieht es nicht direkt,
genau.
Hat das zwischen zwei, also das Brot an jeder Seite und dann in die Mitte ist irgendwas, ist nicht so.
Aber man riecht es.
Ja, in die Sinne von, was er dann auch gesagt hat, also dass er hat viel über Einwanderungspolitik gesprochen, dass die USA schließt seine Grenze, dass Europa muss auch seine Grenzen verteidigen, dass Europa hat zu viel Ausländer reingelassen, dass es gibt ein Risiko für eine civilizational erasure, also was, wie sagt man das auf Deutsch, also eine
zivilisatorische Auslöschung, glaube ja. Ich, wäre die wörtliche Übersetzung.
Ja. Ja, das geht so in die Richtung dieser Replacement-Theorie auch, dass quasi das Überleben einer Zivilisation auf dem Spiel steht.
Genau. Und auch die Idee, dass wenn Europa unsere Ideen, unsere Werte mitnimmt und auch dabei ist, dann kommt Europa mit. Also, aber ihr seid mit uns oder nicht.
Ich glaube, das Wenn ist total wichtig. Also er hat das ja im Grunde mit einer Bedingung versehen. Also er hat diese gemeinsame Geschichte und Vergangenheit erwähnt und alle Kulturgüter und hat
vom
irgendwie
Kölner
vom Kölner Dom
bis zur Sixtinischen Kapelle.
Und ja. Übrigens hat mich gestern Abend noch jemand darauf hingewiesen, dass das in Frankreich alles überhaupt nicht gut angekommen sein soll, weil er Frankreich oder Frankreichs Kulturgüter nämlich ausgespart hat. Also da kamen irgendwie Dante und Beethoven und Mozart.
Die Beatles sogar.
Ja, genau. Italien kam sehr prominent vor.
Und zu Recht.
Ja. Und Übrigens, er hat, aber wir reden ja gleich noch, hat die Ukraine, glaube ich, in der Rede zumindest mal vollkommen ausgelassen und Russland. Aber das ist nochmal ein Seitenthema. Aber ich fand es wichtig, Drift, dass du gesagt hast, dass er gesagt hat, wenn, dann sind wir bei euch und lasst uns das doch alles zusammen machen. Aber die Frage ist ja, was wenn nicht?
Ja, dass die Ukraine gar nicht angesprochen wurde, hat dich das überrascht, Vassili?
Es ist ja manchmal aus ukrainischer Perspektive besser, wenn die Ukraine nicht in einer Rede eines amerikanischen Vertreters landet. Ich habe es ehrlicherweise nicht erwartet. Also ich meine, wenn wir an Vance zurückdenken, der hat ja eine Rede gehalten, die hatte ja gar nichts mit Außen- und Sicherheitspolitik zu tun. Das war völlig am Thema vorbei. Und deshalb hatte ich auch relativ wenig Erwartungen, und dass der Ton ein anderer war, glaube ich, dann dem Saal anzumerken, weil dann Leute aufgestanden sind und stehend applaudiert haben. Bis auf Christine Lagarde, die ist sitzen geblieben. War auch bemerkenswert. Ich muss auch sagen, ich fand das drüber, dass nach dieser Rede, du hast es ja gerade analysiert, dass da die Leute, die ja alle klug sind und verstehen, was gemeint war, was zwischen den Zeilen gemeint war, was zwischen dem Sandwich lag, dass man da vielleicht so viel Druck in sich verspürt hat, dass man doch aufgesprungen ist, um zu klatschen, weil der Ton eben ein anderer war. Aber in der Sache, und das hat der Bundeskanzler Friedrich Merz ja am Tag vorher schon deutlich gemacht, die Wege gehen auseinander zwischen den USA und Europa.
Absolut, ich glaube, es war einerseits die Erleichterung zu spüren. Wir haben jetzt nicht nochmal so eine Abreibung, so eine Wutrede, Frontalangriff wie im vergangenen Jahr bekommen. Allerdings, dass es quasi schlimmer werden würde als letztes Jahr, das war auch nicht zu erwarten. Wie du sagst, Jeff, Rubio ist ja dann schon mehr so der Diplomat und auch der geschliffenere, verbindlich im Ton und hat so dieses Angebot. Und ich glaube, dass das Wort Partnerschaft und Freunde, dass das so oft gefallen ist, das haben viele als gutes Signal gesehen. Wolfgang Ischinger, der Leiter der Konferenz, hat es ja dann auch dann auf der Bühne auch so empfunden. Und tatsächlich hat Marco Rubio sogar gesagt, wir sind Kinder Europas, wir Amerikaner. Hören wir mal kurz rein.
Because for us Americans, our home may be in the Western Hemisphere, but we will always be a child of Europe.
Was das betrifft, ja, kann man sagen, war das was eine Verbesserung sozusagen. Aber ich glaube, da haben sich dann zu viele meiner Meinung nach auch eher zu sehr in diese gerade nochmal gut gegangen Haltung reingedrückt. Denn unterm Strich, muss ich auch sagen, hatte ich das Gefühl, er sagte ja sowas Ähnliches wie, wir können es auch alleine gehen, aber wir würden es gerne lieber mit euch. Aber wenn ihr nicht mitkommt, dann gehen wir es halt alleine. Also was ist das für eine Partnerschaft, wenn man sagt, wir sind Partner, aber nur, wenn ihr unseren Weg, also diese Trump'sche, Vance'sche auch schon Vorgabe, wenn man so will, einerseits Kritik an Freihandel, Kritik an diesem Klimakult, ja, der quasi das Ganze, die freiheitliche, liberale Demokratie als Staatsform hat quasi uns ruiniert, wenn man so will. Das war ja schon ein ziemlich scharfer Ton, auch wenn er so freundlich und verbindlich verpackt war. Und eben dieser angebliche Untergang der europäischen Zivilisation wegen Masseneinwanderung und Migration. Das ist vom Inhalt eigentlich nichts anderes gewesen, fand ich am Ende, als im vergangenen Jahr.
Ich habe auch die Theorie gehört, das ist ja was eure Zuhörerschaft vielleicht interessiert oder was ihr viel besser beantworten könnt, oder dass Rubio sich da schon so ein bisschen auch als jemand positioniert, der vielleicht noch mehr vorhat in der US-Politik und sowohl diese ganzen MAGA, Make America Great Again Stichwörter, Buzzwords irgendwie ja quasi abgeklappert hat, auch um seinem Chef natürlich zu gefallen. Also es war auch eine innenpolitische Rede und gleichzeitig aber, und das würde mich interessieren, ob ihr das auch so seht, dass er auch die Republikaner oder vielleicht sogar Demokraten abholen will, die gesagt haben, dass mit Grönland und Annexion und NATO-Zerstörung, das geht uns dann doch so ein bisschen zu weit, und dass er die dann versucht sozusagen auch für sich zu vereinnahmen. Vielleicht war das schon so eine Art Positionierung.
To walk the line, wenn man sagen, zwischen die beiden. Ja, also er hat, sein Name ist auf jeden Fall auf die Lippe von viel. Wenn wir nach vorne schauen, zu 2028, der Wahl, ob das wird eine Vance-Rubio-Ticket oder ob er wird selbst kandidieren, aber auf jeden Fall, dieses Sandwich hat irgendwas für jede. Ne? Also wie du sagst, also die Europäer mindestens am Anfang von Ton waren ganz begeistert, aber er will auch dann seinen Chef glücklich machen, er will die Wähler mitnehmen, also es gibt die mehr Centrist-Republikaner, es gibt auch die MAGA-Basis, also das ist eine große Zelt, wie man sagt, und es muss ein bisschen was für alle da rein sein.
Es gibt noch einen Ausdruck, den du gestern benutzt hast, Jeff.
Putting lipstick on a pig, also Lippenstift auf ein Schwein oder Ferkel. Oder
ja, also man würde sagen, los übersetzt, man kann ein Schwein zwar schminken, trinken, aber es bleibt dann ein Schwein oder wie auch immer. Und insofern, das passt, finde ich auch ganz gut. Im Deutschen gibt es, glaube ich, ein X für ein U machen, ich weiß gar nicht, so eine ähnliche Redewendung. Also es bleibt quasi, der Ton ist auch klar, wird das mit Trumps weißem Haus abgestimmt gewesen sein, auch diese Rede, die auch wieder nicht wie im vergangenen Jahr große Linien zur Sicherheitspolitik, sondern mehr so die Verbindung betont. Und das kann man positiv sehen, ja, dass die Verbindung nicht abgerissen wird, aber eben jetzt mal our way or the highway oder bleibt doch, wo ihr seid. Dass die Amerikaner auch ein stärkeres Europa wünschen, bedeutet natürlich auch, dass der Einfluss der USA schwindet hier auf dem Kontinent.
Auf jeden Fall, das war eine Konfirmation, dass die transatlantische Beziehung ist auf jeden Fall, also wie hier gesprochen wird, die ganze Wochenende, aber auch in Davos, Leute haben von einer Fraktur gesprochen, von die Ende einer Ära, von die Ende einer Zeit, von einem Riss. Und ich finde diese Rede, auch wenn alle applaudiert haben, ist auch ein starkes Zeichen davon.
Mir ist jetzt übrigens eingefallen, was man sagen würde, weil wir wollen auf keinen Fall hier irgendwie Vergleiche von Schweinen und Politikern oder so machen, sondern es geht darum, etwas schön zu färben. Das ist der Geist dieses Ausdrucks.
Der Schwein ist eine Rede, nicht
die Rede, genau, ja. Nicht, dass das hier jemand falsch versteht.
Aber trotzdem sind natürlich viele in Europa erstmal draufgesprungen auf diese Erleichterungen. Wir haben ja zum Beispiel mit Kaja Kallas, der EU-Außenbeauftragten, ein Interview geführt, die da im Saal saß, und die hat vor unserem Mikro erstmal gesagt, es war durchaus ein Seufzer der Erleichterung im Saal zu spüren, und hat auch darauf hingewiesen, dass klar, dass Außenpolitik auch so ein bisschen US-Innenpolitik ist, und hat dann irgendwie noch gesagt, dass die Mehrheit der Amerikaner die Europäer als Verbündete sehen würden.
This is definitely something that we have to build on. We
want. Manchmal hat es sich angefühlt, als wären wir in dieser Beziehung allein. Als wäre das einseitig. Heute denke ich, dass die Botschaften sehr beruhigend waren. Aber wir wissen natürlich auch, dass Rubio der pro-europäischste, der pro-Transatlantiker in der Regierung ist. Daher stellt sich immer die Frage, ob dies auch die Ansichten von Präsident Trump widerspiegelt.
Damit hat Kaja Kallas ja schon wieder ein bisschen Wasser in den Wein gegossen, weil völlig klar ist, egal was Rubio hier erzählt, man weiß natürlich nie, ob Trump das nicht am Ende wieder einreißt. Insofern wäre aus meiner Sicht eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte, wenn jetzt viele in Europa oder auch Deutschland sagen, na dann können wir uns ja wieder hinlegen, so schlimm ist es ja gar nicht und wir müssen ja gar nichts tun. Ich glaube, dass das mittlerweile durchgesickert ist, dass das nicht mehr, und das ist auch das, was ich aus den Gesprächen hier mitnehme, dass das überhaupt keine Beruhigungspille oder eine Placebo-Rede war.
Ja, ich habe sogar jemanden am Rande gehört, der gesagt hat, er hätte sich eine zweite Vance-Rede gewünscht.
Ja. Genau, weil das wäre besser, das wäre eine, sag mal, Nagel in der Sarg.
Genau, die den Sargdeckel dann zunagelt im transatlantischen Verhältnis. Also im Sinne zumindest.
Ja, aber was Europa mehr aufwecken würde.
Genau, noch das meinte er. Genau, das hat mir jemand erzählt, der sagte, und das, dem kann ich auch was abgewinnen, nach dem Motto, es wäre ehrlicher in gewisser Weise gewesen oder zumindest klarer noch, weil so viele Jahre wir ja den Schuss vom Bug vielleicht auch nicht wahrgenommen haben, ernst genommen haben und wahrhaben wollten. Und aber gleichzeitig habe ich auch, wie du sagst, Kai, schon den Eindruck, dass dieser Aufwachmoment oder die Erkenntnis hier in Europa, dass wir mehr machen, und das passiert ja unheimlich viel. Also wir reden ja mittlerweile von 5% bei den NATO-Ausgaben der Mitglieder für Militär und Sicherheitspolitik. Und das spiegelt auch die Rede des Bundeskanzlers zur Eröffnung direkt so wider, der, wenn ich es mal zusammenfassen möchte, mehr oder weniger gesagt hat, ja, wir sind Partner, wir wollen gemeinsam den Weg weitergehen, aber wir gehen nicht das mit auf dem Kurs, dem ihr seid. Das hat er dann wie folgt formuliert.
Die internationale Ordnung, die auf Rechten und auf Regeln ruhte, ist im Begriff, zerstört zu werden. Ich fürchte, wir müssen es noch etwas deutlicher sagen. Diese Ordnung, so unvollkommen sie selbst zu ihren besten Zeiten war, sie gibt es so nicht mehr. Der Kulturkampf der MAGA-Bewegung in den USA ist nicht unserer. Die Freiheit des Wortes endet hier bei uns, wenn sich dieses Wort gegen Menschenwürde und Grundgesetz wendet. Und wir glauben nicht an Zölle und Protektionismus, sondern an freien Handel.
Also insofern, ja, das transatlantische Verhältnis, wenn man so will, nicht noch weiter eingerissen, nicht den Sargdeckel zugenagelt, Jeff, wie du gesagt hast, aber jetzt auch nicht sehr viel fester oder so, ne?
Nee, aber ich würde auch sagen, dass ich habe gemerkt, der Unterschied zwischen, also es gab, wie du sagtest, viele Amerikaner, die hier waren. Es war nicht nur Rubio, es gab Michael Waltz, der UNO-Botschafter, wie gesagt, Gavin Newsom, ein Spektrum von Demokraten und Republikanern. Und man sieht dann, wenn man alle gehört haben, also die sehr, sehr unterschiedliche Perspektive von die zwei verschiedenen Seiten. Und wie Michael Waltz, der UNO-Botschafter, ein Trump-Appointee, hat sehr doll über zum Beispiel, Europa muss jetzt erwachsen werden, die müssen mehr für sich selbst machen. Also wir sind nicht mehr der Babysitter hier, und war mehr, viel mehr auf diese Trump-Talking Points und so weiter. Also Rubio auch. Aber wenn man so Gavin Newsom gehört hat, er hat gesagt, hey Europa, ihr seid stark und ihr müsst was tun. Ihr müsst stand up to the bully. Ihr müsst also gegen einen Gegendruck machen. Oder Eliza Slotkin, sie ist eine Senator aus Michigan, und wie sie gesagt hat, also wie man vielleicht gesehen hat in Amerika, we're going through something here.
Wir machen gerade einiges durch.
Hier ist was los. Also, und wir sind auch in die Mitte von einer wirklich schwierigen Situation. Also alle haben in die letzte, wir haben viel in die letzte Folgen oder Situation mit ICE, die Einwanderungspolizei in Minneapolis, die Razzien in verschiedenen Städten in die USA. Also ist es nicht nur diese eine Seite Vertretung, aber also die unterschiedlichen Botschaften, die kommen. Also normalerweise, also kommen eine Gruppe von Senator aus die USA vielleicht als eine Gruppe mit einer gemeinsamen Botschaft, und man hat so unglaublich unterschiedliche Botschaften bekommen. Insofern, ich glaube, die Demokraten, wie du sagst, Kai, also das ist nicht nur eine Rede für die Europäer hier in München und in Europa, aber auch für den Wahlkreis in die USA. Und die Demokraten auf jeden Fall wollen sagen, hang on, also wir sind noch nicht raus, wir sind in einer schwierigen Phase, es ist was los zu Hause, aber ihr seid noch eine wichtige Partner tatsächlich, und es ist auf jeden Fall ein Riss, und ich glaube auch, dass es wird nicht wieder dasselbe aussehen, aber trotzdem, hang on.
Das Motto der Konferenz heißt ja auch Under Destruction, also nicht Under Construction, also nicht unter Aufbau, sondern unter Zerstörung sozusagen. Wobei, das ist ein ganz interessanter Punkt, Jeff. Ich hatte den Eindruck, die Regierungslinie ist das eine, was das Transatlantische und auch die Ausrichtung gerade auch der USA, auch dieser sehr eurozentrische Blick, der auch sehr weiß und christlich dominiert ist, ne? Also der auch die Einwanderungsgeschichte der USA aus Europa so gepriesen hat, wie Rubio das gemacht hat. Also das ist schon ein sehr besonderer Aspekt und lässt auch total außen vor, dass das Land, ja, die USA ja ein Einwanderungsland aus aller Welt sind, und es ist ein bisschen schräg, wenn man erst quasi die europäische Einwanderungsgeschichte nach Amerika preist und auch als Beweis, als Beleg für die enge Verbundenheit darlegt und danach aber sagt, Massenimmigration ist die Wurzel allen Übels. Ja, also das war auch so ein bisschen ein schräges Bild. Aber jenseits dessen hatte ich den Eindruck, dass gerade die Senatoren und auch die republikanischen Senatoren, die wir gehört haben hier bei diesen Veranstaltungen, ein anderes Bild, was das transatlantische Verhältnis und auch die Beziehung zur NATO zeichnet, als es die Regierung tut. Also da habe ich das Gefühl, auch bei den Republikanern, dass da doch ein stärkeres Band ist und dass das anders gesehen wird und umgesetzt als jetzt unbedingt im Weißen Haus.
Ja, also ich finde besonders unter die älteren Republikaner, Tom Tillis war hier, er ist eine Republikaner aus North Carolina, aber muss man auch sagen, dass er geht jetzt in Rente. Er ist nicht mehr, muss nicht mehr über seine nächste Wahl überlegen. Insofern, er ist viel freier, über seine eigene Meinung zu sprechen, und deswegen sehr viel kritischer als eine normale Republikaner.
Dann fangen sie an, kritisch zu werden.
Wenn genau.
Ja, aber dennoch hatte ich das Gefühl, dass der Kongress da schon noch ein anderes Bild zeichnet. Insofern, aber ja, das Bild Under Destruction, oder zumindest, dass da hier ein Trümmerhaufen jetzt nicht unbedingt aufgeräumt würde groß, das würde man wahrscheinlich so sehen, oder?
Ja, also Friedrich Merz hat ja klar gesagt, Under Destruction ist ja eigentlich noch schlimmer. Also man muss es ja eigentlich noch klarer formulieren, die internationale Ordnung gibt es nicht mehr. Umso mehr, wenn diese Zerstörung, diese Destruction nun mal Fakt ist, dann müsste ja umso mehr Construction auf der europäischen Seite passieren, was die eigene Stärke, die eigene Muskulatur, die militärische, aber auch wirtschaftliche Stärke angeht. Und was Merz ja versucht hat, ist, also auch mit der Platzierung der Rede gleich zur Eröffnung, das war ja sehr, sehr ungewöhnlich, Selbstvertrauen zu demonstrieren. Und er versucht ja jetzt zu sagen, wir Europäer müssen jetzt Selbstvertrauen nach außen tragen und wir müssen stärker werden und stark sein. Gleichzeitig fand ich, also er hat ja dann in seiner Rede sehr viel am Ende auch darüber gesprochen, internationale Beziehungen, und hat Indien erwähnt, hat dieses Freihandelsabkommen erwähnt. Also das ist ja völlig richtig, dass man Beziehungen zu anderen Teilen der Welt knüpfen will, wenn eben die bisherigen Verbündeten nicht mehr so verlässlich sind. Ich fand aber diesen Teil, wo er dann über Europa konkret gesprochen hat, ist er so ein bisschen vager geblieben als bei den restlichen doch sehr klaren Worten. Er hat zwar angesprochen, dass man reden muss über den atomaren Schutzschirm und dass er damit
auch zum ersten Mal in so einer Öffentlichkeit
im Gespräch sei. Also das war, glaube ich, schon bekannt, dass man darüber redet. Er hat es hier offen ausgesprochen, aber die Frage ist ja am Ende, was daraus wird. Also das, was ich hier mitnehme, ist zumindest, dass völlig ausgeschlossen ist, dass es sowas wie eine deutsche Atombombe eines Tages geben wird. Also das haben ja wirklich alle hier abgeräumt halten. Ist ja aus rechtlichen Gründen, völkerrechtlich, atomarer Nichtverbreitungsvertrag, geht das nicht, und es ist finanziell auch nicht machbar, wäre total risikoreich. Aber dieses Unterfangen, da unter den französischen Schirm zu schlüpfen, auch das ist weit, weit weg. Frankreich kann die USA nicht ersetzen, es ist höllisch kompliziert, es wird wahnsinnig teuer. Also da hätte ich mir in der Märzrede nicht in dem Punkt, aber insgesamt vielleicht noch ein paar Anhaltspunkte gewünscht, wie man da in Zukunft weitermachen will, weil es wirklich sehr, sehr viele Baustellen noch gibt.
Das ging mir auch so. Also in der Analyse war er blitzsauber und einwandfrei, aber das Wie hat er nicht beantwortet. Und er hat ja eigentlich gesagt, das ist eine Trennung, aber lasst uns Freunde bleiben. Und die Reaktion auf die Rubio-Rede war dann aber wieder wie bei so einer toxischen Beziehung, alle springen auf und klatschen. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr, dass wir nicht hier rausgehen, Kai, du hast das ja gerade auch schon gesagt, und denken, naja, vielleicht müssen wir jetzt doch nicht so viel machen, vielleicht kriegen wir das ja doch irgendwie hin mit den Amerikanern. Und die Ukrainer sind diejenigen, die da mahnendes Beispiel eigentlich sind, weil diese ganzen Vergleiche mit toxischen Beziehungen kennt man ja auch von den Äußerungen Russlands in der Vergangenheit. Das ist der Weg, da geht's lang. Entweder ihr macht den mit oder ihr müsst ihn mitmachen, und wir zwingen euch dazu. Und worin das geendet ist, sehen wir seit 2022 in sehr, sehr großer Form, und seit 2014 lebt die Ukraine ja schon mit dem Krieg.
Also was ich schon bemerkenswert fand, ist, dass Merz ja tatsächlich die deutsche Führungsrolle jetzt klar beansprucht hat und sagt, wir gehen jetzt innerhalb der NATO, innerhalb Europas voran, aber das muss halt am Ende auch eingelöst werden. Und angesichts dessen sind ja solche Dinge, dass Projekte wie der gemeinsame deutsch-französische Kampfjet FCAS, also der Kampfjet der sechsten Generation, der wäre selbst weit weg gewesen, wenn es funktioniert hätte, aber es sieht ja nicht danach aus, als würde der je kommen. Aber das in so einer Zeit, in der wir uns befinden, wo es darum geht, Europa zusammenzuführen, so offensichtlich ist, dass die Rüstungsindustrien noch so stark in nationalen Dimensionen denken und es irgendwie nicht schaffen, enger zu kooperieren. Ich glaube, das ist eine der größten Hürden, vor denen wir im Moment noch stehen. Es wird ja auch immer gesagt, Europa wäre so viel stärker als Russland, wenn man das alles zusammenrechnen würde. Nur man muss es halt irgendwie alles zusammenkriegen, und das scheint nach wie vor ja nicht zu funktionieren.
Insofern fand ich den Gedanken nicht uninteressant, den wir vorhin besprochen haben, dass jemand sagte, vielleicht wäre eine zweite J.D. Vance-Rede das, was vielleicht Europa nach wie vor bräuchte oder braucht. Und andererseits habe ich auch diesen Geist, wir müssen das mehr selber schultern, durch die ganzen 2,5 Tage überall in allen Panels durchaus schon gehört. Es bleibt aber die Frage, wie du sagst, Kai, wie das dann auch wirklich umgesetzt wird und mit Leben gefüllt wird. Ich würde gerne zu einem wichtigen Punkt noch kommen, auch nicht nur, weil wir Vassili jetzt auch hier haben, aber weil es auch die ganze Konferenz bestimmt hat. Alle Bereiche, wie auch immer, hat das quasi den ganzen Geist auch dieser Konferenz durchzogen. Denn in wenigen Tagen jetzt sich zum vierten Mal der Überfall Russlands auf die Ukraine und wie dieser furchtbare Krieg hier mitten in Europa zu irgendeinem Ende geführt werden kann. Das war natürlich, hat sehr viele hier beschäftigt. Und auch ein Punkt, den ich überall durchgehört habe, war dieses, wir brauchen mit Putin gar nicht verhandeln, weil der will nicht. Der spielt nur auf Zeit, der macht eh, was er will und nimmt diese riesigen Verluste in Kauf, die er da hat. Und das ist ihm alles egal, und das macht das natürlich schwer. Deswegen müssen wir einfach noch, das war sowohl bei den amerikanischen Delegationen als auch bei den europäischen, müssen den Preis für Putin einfach weiter so in die Höhe treiben, dass er irgendwann sich an einen Verhandlungstisch setzen will. Das war für uns, bevor wir gleich zu Vassili kommen, Jeff, einer der bewegendsten Augenblicke, dass nämlich eben Volodymyr Zelensky, der ukrainische Präsident, hier war, mehrfach, fast alle 2 Tage auch da. Wir haben ihn in einer kleineren Runde im Politico-Pub in einer intimeren Runde verfolgt und da gehört. Und das war schon irgendwie spürbar, hatte ich den Eindruck, wie diese Last dieses Krieges, dem sein Volk ausgesetzt ist, auf seinen Schultern lastete. Und trotzdem hat er irgendwie die Kraft gefunden, da irgendwie auch schlagfertig zu sein und auch dankbar. Also es war ein sehr beeindruckender Auftritt, fand ich.
Ja, auf jeden Fall. Also eben so nah und live und so menschlich zu erleben, ein bisschen von seiner persönlichen Geschichte auch Fragen geantwortet über seine Kinder. Und man also es ist 4 Jahre lang diese Krieg, und jetzt besonders im Winter ist es immer, und Vassili, du kennst das besser als wir, aber die Russen haben gerade eine Energiekraftwerk getroffen mit einer Missile, wobei ich habe verstanden, dass mehr als 250.000 Leute sind jetzt ohne Heizung in Temperatur von minus 20 Grad, und das ist so hart, was die erleben, und wünschen alle so doll auf Frieden und ein Ende zu diesem Krieg, das geht immer wieder. Und wie wir gehört haben, diese Wochenende, also es scheint wie Putin hat keine Interesse. Er könnte das Krieg beenden heute, wenn er will, aber hat kein Interesse, mindestens bei der Negotiation Table. Also, aber Zelensky als Mann, also dass er nie seinen Humor verliert, dass er wirklich, aber er hat Englisch gelernt in die letzten paar Jahre seit dieses Krieg, und dass er so gut kommunizieren kann, dass er so seinen Humor nicht verloren hat. Aber er hat auch gesagt, so, wir sind da sehr dankbar, aber ich weiß, dass für manche von unseren Partnern hier in Europa das stört, wie ich spreche und wie ich sage, wir brauchen, aber ich höre nicht auf, weil wir brauchen das. Und er ist immer, ich finde, wirklich stark, und besonders, wenn ihm so, also nah erlebt, also wirklich eine bewegende Interview.
Ja, Vassili, du hast ihn ja oft schon interviewt und getroffen. Wie macht er das?
Er ist jemand, der ganz gut Stimmung erkennen kann, und deswegen findet er auch sehr oft die richtigen Worte. Und wenn wir das zum Beispiel vergleichen, du hast es ja gerade angesprochen, Jeff, er kommt gerade aus einem Land, in dem die Menschen sehr, sehr leiden. Allein in der Hauptstadt Hunderttausende ohne Wärme. Wenn wir das auf das gesamte Land betrachten, dann sind es Millionen Menschen, die keinen Strom, zum Teil kein Wasser und keine Heizung haben. Jetzt diese Woche war es ein bisschen wärmer, aber nächste Woche sollen es wieder zweistellige Minusgrade werden. Und in Davos hat er ja genau das in dieser Stimmung auch formuliert. Er hat gesagt, ihr tut nicht genug, und hat die Versäumnisse der Europäer knallhart ausgesprochen. Und mir haben in Kiew europäische Diplomaten gesagt, das war jetzt aber schon frech von ihm, wir sind die größten Unterstützer, und dann macht er sowas, und dann machten die eine Pause und sagten, aber alles, was er gesagt hat, stimmt genau so. Und er hat trotzdem die Lehre gezogen und hier in München eine andere Rede gehalten. Und zwar eine Rede, wie ich sie so von ihm noch nicht gehört und gesehen habe.
Genau, denn das, was wir gerade besprochen haben, war dieser kleine Hintergrund in einer intimeren Runde. Und dann war aber in der Hauptbühne die große Rede, die er gehalten hat am Tag darauf.
Und er hat diese Bühne genutzt, indem er diesen Krieg visualisiert hat. Er hat gezeigt, wie diese kombinierten Angriffe aussehen, mit Drohnen aus verschiedenen Richtungen, mit Raketen, mit Gleitbomben. Er hat Zahlen einfach genannt. Allein seit Anfang des Jahres tausende Kampfdrohnen, mehr als 100 Raketen, die vielen Gleitbomben. Er hat die Verluste der Russen visualisiert.
Ja, das war auch stark. 35.000 allein im Januar.
Genau, und was er nicht gemacht hat, weil wir haben darüber gesprochen, den Preis hochtreiben. Er hat die eigenen Verluste nicht angesprochen, aber das ist natürlich das, was den Ukrainern hier besonders wehgetan hat, bei der Konferenz immer wieder zu hören, wir müssen den Preis weiter nach oben treiben für Russland, aber den Preis, den die Menschen in der Ukraine zahlen, der ist enorm hoch. Jeder Tag, den dieser Krieg andauert, verliert auch die Ukraine sehr viele Menschen an der Front, Hunderte jeden Tag. Es werden Zivilistinnen und Zivilisten jeden Tag getötet von Russland. Und das ist etwas, wo ich mir als Beobachter die Frage stelle, schon lange, wie lange kann dieses Land das noch durchmachen und durchhalten?
Ja, das war tatsächlich neu, das hatte ich so auch noch nicht gesehen, so eine Art fast schon PowerPoint-Präsentation auf der Bühne mit Bildern von zerstörten Kraftwerken, zerstörten Wohnblöcken, aber eben auch nochmal so diese so Radarbilder von wo überall, und das war schon auch sehr bildhaft und beeindruckend, und man sieht, boah, das ist nicht nur eine verirrte kleine Drohne, sondern das ist schon sehr massiv.
Und das war kommunikativ schlau, weil die Aussage ist genau die gleiche wie in Davos, aber diesmal war es Show, don't tell. Mhm. Ihr seht, dass das nicht genug ist, was ihr macht, wenn Russland so viele Drohnen, so viele Raketen produzieren kann, so angreifen kann, die eigenen Ziele an der Stelle erreichen kann und Kraftwerke kaputt schießen kann. Mhm. Das heißt, alle Europäer, die im Saal saßen und auch darüber hinaus, haben gesehen, ja, da müssen wir wahrscheinlich mehr machen. ist ja nicht so, dass sie es nicht wissen. Sie wissen, dass sie mehr machen müssten, sie versuchen es, aber der politische Wille, noch mehr zu tun, und da sind wir in Deutschland ja schnell bei der Taurus-Diskussion, der ist eben nicht da.
Der Visual, dieser Film, fand ich, es hilft auch. Ne? Es hilft, Leute da in der Ukraine zu bringen, also ein besseres Gefühl für, was die Leute erleben, was da los ist, wie wichtig diese Hilfe ist auch. Und ich fand es wirklich stark.
Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, dann die große Kunst, geht es ja, das habt ihr ja gerade schon angesprochen, auch darum, dieses russische Narrativ oder diese russische Lesart zu widerlegen. Wir als Russland können diesen Krieg nicht verlieren. Also ihr könnt machen, was ihr wollt. Wir sind durchhaltefähiger. Und das versucht ja auch der NATO-Generalsekretär zum Beispiel mit diesen Zahlen, 65.000 getötete russische Soldaten allein in den letzten 2 Monaten, ein bisschen zu widerlegen. Aber grundsätzlich stimmt das natürlich. Es gibt ja auch diese Zweifachangriffe. Also es werden Anlagen angegriffen, dann kommen die Helfer und dann fliegt nochmal eine Rakete oder eine Drohne da rein. Das ist ja schon sehr, sehr perfide.
Ihr habt den Humor angesprochen des ukrainischen Präsidenten. Das hat er ja auf der Bühne auch einmal sehr deutlich gezeigt, als er wieder nach den Wahlen gefragt wurde und wieder gesagt hat, wenn wir einen friedlichen Himmel über unseren Köpfen haben, dann können wir natürlich Wahlen durchführen, aber ihr müsst erstmal für die Sicherheit garantieren. Die USA hätten die Kraft, und dann machte er eine Pause und sagte, wenn Russland mal auf die Idee kommen sollte, Wahlen durchzuführen, echte Wahlen, dann garantieren wir auch für eine Waffenruhe dort. Also das war so super. Das zeigt die Schlagfertigkeit, die er hat.
Ich wollte dich fragen, Vasili, haben die Ukraine diese Diskussion über Wahlen? Das ist nicht das erste Mal. Und die USA hat Zelensky kritisiert und hat gesagt, ja, du bist so gut wie eine Diktatur, warum gibt es keine Wahlen? Also ich als Wahlbeobachterin, einmal in Ukraine 2006 in Mariupol, aber in andere Länder weiß, also das ist ein ganz großer logistischer Prozess, und besonders in einem Krieg. Also man kann der Sicherheitsgarantie nicht die Wähler geben, es wird so schwierig, so eine Wahl zu vorbereiten, aber der Sicherheit auch zu einem Wahllokal zu gehen. Wollen die Ukraine eine Wahl? Wollen die das? Oder ist es mehr Druck von außen oder was?
Das hat Zelensky ja im Politico-Pub, das fand ich auch sehr schön, da hat er wirklich geseufzt, als diese Frage kam, und hat gesagt, 90% der Menschen im Land, da gibt es ja auch Erhebungen zu wollen, in dieser Situation keine Wahlen, und dann macht er eine Pause und sagt, aber wen interessiert schon, was die Ukrainer wollen. Es ist eine Debatte, es ist ein Framing, was von Russland kommt, es ist der Versuch, Zelensky zu delegitimieren, was sie die ganze Zeit schon machen, sie wollen die Ukraine darüber schwächen, und Trump nimmt das dankbar an. Das ist das Problem. Ich meine, wir wissen ja, in einer normalen Demokratie zu Friedenszeiten, dass ein Marathon schon eine Wahl beschweren kann, wie in Berlin gesehen. Und das in einem Krieg, also niemand, der sich seriös mit Demokratie und Wahlen beschäftigt, kann das für eine gute Idee halten. Und natürlich auf der anderen Seite, die Menschen in der Ukraine wollen wählen, genauso wie sie auch keinen Krieg wollen, sondern Frieden wollen. Aber diese Bedingungen müssen erstmal da sein. Also erstmal musst du sicher sein, dass dich keine Drohne und keine Rakete trifft, wenn du auf dem Weg ins Wahllokal gehst. Zum anderen musst du aber natürlich vorher ja auch in diesem Prozess die Möglichkeit haben, dass verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen gehen können, dass sie einen Wahlkampf durchführen können, dass sie um die besten Ideen streiten können. Und davon ist dieses Land ja so weit entfernt. Deshalb glaube ich, wenn die USA doch die Ukraine da reindrängen sollten und ein mögliches Referendum über ein Friedensabkommen direkt schon auch an Wahlen knüpfen, dann würde Zelensky antreten, dann würde er diese Wahl sehr sicher gewinnen, weil die Menschen an der Stelle die Institution Präsident schützen wollen und sich selber nicht schwächen wollen. Und dann würde es irgendwann, wenn die Möglichkeiten da sind, eine richtige Wahl geben mit anderen Gegenkandidaten. Das ist aber meine Prognose.
Dass aus Washington auch dieser Punkt kommt, nicht nur das mit der Wahl, sondern auch dieses, naja, jetzt muss ich die Ukraine wieder bewegen, um quasi irgendwie Zugeständnisse machen, damit wir hier in eine Verhandlung da vorankommen, irgendeinen Deal oder so. Wie wird das gesehen?
Es ist immer wieder ein Mechanismus. Es wird gesprochen, die Ukraine zeigt, dass sie bereit ist zu Zugeständnissen. Wenn wir zurückgehen in den März 2025, da hat die Ukraine gesagt, wir sind bereit zu einer sofortigen Waffenruhe. Das wollte Trump ja von beiden Seiten. Russland ist bis heute nicht bereit zu einer sofortigen Waffenruhe. Dann hat Putin ja selbst irgendwann Verhandlungen ins Gespräch gebracht, Zelensky sogar in die Türkei gereist und hat gesagt, hier bin ich, komm gerne vorbei, dann sprechen wir. Dann hat Putin eine drittklassige Delegation geschickt. Auch das hatte keine Konsequenzen für Russland. Und die Ukraine wird mit jedem Zugeständnis, das sie macht, immer mehr zu weiteren Zugeständnissen gedrängt. Und das ist eine sehr, sehr bedrohliche Entwicklung aus Sicht vieler Ukrainerinnen und Ukrainer. Und deshalb hat Zelensky ja auch Ende 2025 diese Videobotschaft aufgenommen, in der er klar formuliert hat, entweder wir verlieren unsere Würde oder möglicherweise unseren wichtigsten Partner. Und ich würde sogar sagen, der wichtigste Partner ist schon lange nicht mehr der wichtigste Partner. Die USA haben sich rausgezogen und sind in einer Vermittlerrolle, wobei auch da würde ich sagen, wenn du Schiedsrichter bist und eine Seite fault die ganze Zeit und du bestrafst aber die Seite, die versucht, sich an die Regeln zu halten, dann bist du kein guter Schiedsrichter.
Hm. Ja, das ist ein gutes Bild.
Ja, die Europäer haben das alles übernommen, was die USA vorher an Unterstützung geleistet haben. Es gibt dieses berühmte Pearl-Programm, also die Europäer kaufen ein in den USA und Trump kann sagen, hier, die geben bei uns viel Geld aus. Aber im Prinzip schultern das im Moment die Europäer, sitzen aber, und das wurde ja hier auch häufig beklagt, eben nicht mit am Verhandlungstisch. Also sie versuchen sich da immer wieder einzubringen und die EU-Außenbeauftragte will ja jetzt auch ein Schreiben nach Moskau schicken mit Bedingungen für einen Frieden. Also es ist ja der Versuch, die Europäer da immer wieder an diesen Tisch zu bekommen, aber Trump hat ja kein großes Interesse daran.
Und Putin auch nicht.
Natürlich nicht.
Aber es ist schon skurril natürlich, ne? Die Europäer zahlen es und sitzen nicht mit am Tisch. Insofern ist das eine echt knifflige Lage. Glaubst du denn, Vassili, dass nach diesen 2,5 Tagen, 3 Tagen Münchner Sicherheitskonferenz und den starken Auftritten von Volodymyr Zelensky, dass es für die Ukraine gut gelaufen ist, diese Konferenz, oder ist es nur ein Zwischenschritt wie von so vielen?
Ich bin sehr gespannt, was hinter verschlossenen Türen gesprochen und besprochen wurde. Das Interessante war, ihr sagtet ja vorhin, Rubio hat nicht über die Ukraine gesprochen. Mhm. Wolfgang Ischinger hat ja eine interessante Sache gemacht. Er hat ja, glaube ich, jeden, der auf der Bühne war, immer nach der Ukraine gefragt, auch ja. Wang Yi, den Außenminister Chinas. Die Antworten waren aus ukrainischer Sicht vielleicht nicht immer so befriedigend, aber die Ukraine war im Gespräch und Rubios Position kennt man ja auch. Er ist ja einer derjenigen in der Trump-Administration, der die Lage versteht, der auch versteht, dass die Ukraine das Opfer ist und Russland der Aggressor und dass es nicht der smarteste Weg ist, mit dem Aggressor zu flirten und irgendwelche Deals zu planen. Aber er ist eben nur einer von vielen und es gibt eben auch J.D. Vance und es gibt Donald Trump selbst, der ja sehr große Sympathien einfach für Wladimir Putin hat, ihm den roten Teppich in Alaska ausgerollt hat, ihn beklatscht hat. Also das alles zeigt seine Neigung und seine Sympathie und die Informationen, die wir haben, ne, dass Trump hinter verschlossenen Türen Zelensky irgendwie als Motherfucker bezeichnet hat, das sagt ja vieles aus.
Oder Russland den Donbass versprochen hat.
Oder das, genau. So, es ist ja immer dieser Geist von Alaska, den Zelensky auch in seiner Rede von Anchorage, den er angesprochen hat, über den die Russen immer wieder sprechen. Ich glaube, was die Ukraine vielleicht noch ein Gedanke dazu gezeigt hat, ist, sie ist nicht nur in dieser Opferrolle. Es ist ein Land, das gelernt hat, sich effektiv zu verteidigen. Und das war das, was Zelensky als Angebot formuliert hat. Auch da wieder mit einem Schmunzeln. Er hat ja gesagt, also aus meiner Sicht wären wir eine Bereicherung für die NATO, weil wir eine sehr starke Armee sind, die stärkste und erfahrenste Europas. Und das war sozusagen sein Angebot an Europa, zu sagen, lernt doch von uns, nehmt unser Angebot an, wir können gegenseitig voneinander profitieren. Insofern, ob wirklich was Greifbares rumgekommen ist, werden wir sehen, ob mehr Flugabwehrsysteme kommen, ob mehr Munition, Flugabwehrmunition kommt. Und das geisterte ja auch so ein bisschen über die Gänge, die Diskussion über Tomahawk. Da gibt es ja auch durchaus in den USA einige Sympathisanten dafür, aber das scheint mir ehrlicherweise nicht realistisch. Aber die Ukraine ist in einer Situation und deshalb drängelt Zelensky ja auch immer. Sie kämpft jeden Tag um ihr Überleben und wir reden darüber, wie resilient und wie stark die Menschen sind. Wir sind über diesen Punkt längst hinaus. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das ist schon eine Überresilienz und es sind eben auch nur Menschen, die nicht aus Stahl sind, die irgendwann auch brechen können. Und das muss man sich, glaube ich, in Europa vor Augen führen und dann gewisse Entscheidungen noch schneller treffen und noch mehr Unterstützung leisten. Und darauf arbeitet er ja hin.
Ich glaube, hier haben am Ende ja alle verstanden, dass nur mehr Druck Putin tatsächlich, also ernsthaft an den Verhandlungstisch bewegen kann. Es gab viele optimistische Botschaften, die seien sozusagen wirtschaftlich mehr unter Druck als je zuvor. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, aber die Frage ist, ob man das in den USA auch eines Tages versteht, dass vielleicht mit mehr militärischem, wirtschaftlichen Druck es einfacher wird, zu einer Lösung zu kommen.
Es gibt ja jetzt im Kongress eine Initiative von Senator Lindsey Graham zusammen mit einer Kollegin, also mehr Sanktionen gegen Russland. Also das,
vor allem die Ölindustrie. Ja.
Genau, also die haben auch, also wir haben in der ersten Folge des Jahres über Venezuela gesprochen, aber die sind auch, haben versucht auch zu blockieren. Oil Tankers, die sind unterwegs mit russischer Öl. Also es gibt auch auf jeden Fall ein Initiativ, ein bisschen mehr Druck in diesem Sinne. Also wir haben in Brüssel gesehen, dass, ja, die können mehr tun, also haben ein bisschen verweigert. Das war ganz scharf kritisiert von Zelensky auch. Aber Zelensky hat auch darüber gesprochen. Wie sieht er das? Was will er von Europa in die Sinne von Sanktionen?
Er wünscht sich eine ständige Anpassung der Sanktionen, weil Russland natürlich immer wieder Wege findet, diese Sanktionen zu umgehen. Er wünscht sich eine stärkere Durchsetzung dieser Sanktionen, insbesondere mit Blick auf die Schattenflotte. Also all das sind Punkte, die ihm wichtig sind. Und das ist ja auch, wenn wir uns jetzt im Jahr 2026 über den Druck unterhalten, den es braucht, damit Putin Bereitschaft zu echten Gesprächen zeigt, das kann ja keine Neuigkeit sein nach 4 Jahren dieses massiven Angriffskriegs. Dass man jetzt kein Nord Stream mehr unterschreiben würde, das ist, glaube ich, auch allen klar. Aber es muss aus ukrainischer Sicht sehr viel mehr in allen Bereichen passieren. Wirtschaftlicher Druck auf Russland, um dieser Kriegsmaschinerie einfach das Geld zu nehmen. Politischer Druck. Zelensky hat ja auch gesagt, warum leben hier die ganzen Kinder der russischen Eliten in Europa und haben Pässe und haben ihre teuren Wohnungen. Also auch da könnte man stärker durchgreifen. Und aus ukrainischer Sicht eben auch militärischer Druck. Und das würde eben bedeuten, die Ukraine in eine stärkere Position zu bringen, dass sie nicht nur, wie es mir viele Ukrainer sagen, die Pfeile abschießen können. Das kann man sowieso nicht, sondern dass man auch die Bögen trifft, also auch die Orte, wo die Raketen und Drohnen hergestellt werden. Und in jedem dieser Bereiche geht es aus ukrainischer Sicht viel zu langsam voran und überall müsste mehr passieren. Und weil du ja auch Europa angesprochen hast, Zelensky hat ja wieder die Jahreszahl gefordert. Er hat gesagt, ich möchte genau wissen, wann wir in die Europäische Union eintreten können. Und da sagen, kannst du, Kai, gleich mit deiner reichhaltigen Brüssel-Erfahrung ja auch sprechen, wie kompliziert diese ganzen Prozesse sind und wie lange viele Staaten schon darauf warten. Aber da ist Zelenskys Argument, wir haben Russland als Nachbar und wenn wir keine Jahreszahl bekommen, dann wird dieser Nachbar alles dafür tun, dass wir niemals in der Europäischen Union sind. Und seine Sorge ist, dass das eben so endet wie mit der NATO, wo die Tür immer ganz weit offen stand und die Ukraine gefühlt, zumindest wörtlich in der Türschwelle stand, niemand aber ernsthaft wollte, dass die Ukraine NATO-Mitglied wird. Und wenn man diese EU-Tür jetzt auch noch einem vor der Tür zuknallt, also das, wofür die Menschen 2013, 2014 auf den Maidan gegangen sind, das hätte fatale Folgen für die ukrainische Gesellschaft und für die Moral der Menschen.
Er hat hier keine Jahreszahl bekommen. Also wir haben Kaja Kallas, die EU-Außenbeauftragte, auch danach gefragt. Die kann so ein Datum natürlich hier nicht geben. Du hast das angesprochen, es ist ein höllisch komplizierter Prozess. Es gibt einige Balkanstaaten zum Beispiel, die warten seit Jahrzehnten auf diesen Beitritt. Und die gucken sich das natürlich sehr genau an. Aber ich fand es interessant, die Ukraine stellt ja immer wieder klar, dass ein EU-Beitritt auch eine Art Sicherheitsgarantie sei. Und das hat man, glaube ich, in Brüssel schon erkannt. Also Kaja Kallas macht mittlerweile auch so eine Unterscheidung. Es gibt zum einen natürlich den Prozess, den Beitrittsprozess, das muss auch alles irgendwie hieb- und stichfest sein und der Weg muss eingehalten werden, aber sie hat auch mehr oder weniger gesagt, sind jetzt meine Worte, es gibt eine geopolitische Lage und die muss man da auch mit einbeziehen. Insofern bin ich da mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt oder ob man der Ukraine da nicht doch irgendwie gewisse Ausnahmen, sage ich mal, gewährt, ohne einen Vollbeitritt jetzt vielleicht mit einem konkreten Datum versehen.
Kommen wir zum Schluss vielleicht noch zu dem Aspekt, weil du die ukrainische Gesellschaft angesprochen hast, Vassili. Es ist unvorstellbar, also wir haben das jetzt durch den Vortrag auch von Zelensky nochmal eben vor Augen geführt bekommen, aber es ist unvorstellbar, was diese Menschen dort durchmachen müssen und das jetzt fast seit 4 Jahren mittlerweile. Du reist diese Woche jetzt zurück nach Kiew, ins Studio auch, unter extrem schweren Bedingungen berichtet ihr da aus Kiew und aus der Ukraine. Kälte ist das eine, Strom das andere natürlich und natürlich auch die Sicherheitsfrage. Aber die Menschen, ja, mit welcher Resilienz gehen sie durch? Wie geht es denen? Also was für ein Gefühl, auf was für eine Gesellschaft kehrst du da zurück?
Also ich habe in den vergangenen Wochen wirklich schwere Momente erlebt. Mir geht nicht aus dem Kopf, wie ich bei einer Ärztin in der Wohnung war. Sie war da mit ihrem kleinen Neffen Kirillo und hat mir gezeigt, die laufen da in Winterjacken durch die Räumlichkeiten, weil es 5 Grad ist in der Wohnung. Sie hat mir gezeigt, wie sie den Frost von den Fenstern kratzen kann von innen. Kein Wasser, hat dann Wasservorräte, hat so einen kleinen Campingkocher, wo sie Tee kocht und dann saß da dieser kleine Junge im Schneeanzug und trinkt den Tee, isst Schokolade, freut sich darüber und erzählt mir dann, wir hatten heute 2 Luftalarme, sind wir gerade hochgegangen, dann ging es wieder los, erzählt das so, als sei es selbstverständlich. Der Junge ist 4 Jahre alt, der kennt kein anderes Leben. Und das zu sehen, dass Leute eben auch beschreiben, in Kälte, in Dunkelheit diese Angriffe zu erleben, ist nochmal beängstigender als in einer warmen Wohnung. Und kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das ist auch schon kein Spaß. Und das alles so lange durchzuhalten, ich muss sagen, ich bin erstaunt, dass in diesem Winter nicht noch mehr Menschen das Land verlassen haben. Ich kann jeden Menschen verstehen, der diese Entscheidung trifft. Und die Sehnsucht danach, einfach in Sicherheit und in Frieden zu leben und in der Lage zu sein, eine Zukunft zu planen, die ist einfach enorm. Und mich würde interessieren, ich würde es vielleicht einmal zurückspielen. Wie nehmt ihr den Blick aus Deutschland wahr, aber vielleicht auch aus den USA? Es ist ja noch mal weiter weg. Und ich habe schon das Gefühl, dass eine Empathie immer da war und auch noch da ist. Aber wir erinnern uns, 3 bis 4 Tage hat man ja teilweise am Anfang, haben einige der Ukraine gegeben und der Hauptstadt Kiew. Und jetzt sind es einfach 4 Jahre. Wie nehmt ihr das wahr?
Also mein Gefühl, dieses Wochenende habe ich ein paar Mal von amerikanischen Senators auf die Bühne gehört. Die amerikanische Bevölkerung ist hinter Ukraine. Die Amerikaner verstehen das, die unterstützen die Ukraine in diesem Krieg. Es gibt auch zahlreiche Amerikaner mit ukrainischen Wurzeln. Aber was ich erlebt habe, also vielleicht war das auch 2024 vor der Wahl, der Wirtschaft war immer das große Thema. Und viele Amerikaner haben auch gesagt, warum sollen wir unsere Millionen, Milliarden darüber schicken. Wir haben gerade gesagt, dass die USA hat in die letzte Zeit gar kein Geld darüber. Es gibt kein Paket, das durch den Kongress gegangen ist. Aber das Gefühl war, es ist so schwierig hier in den USA. Also Lebensmittelkosten sind so hoch. Also ich kann kaum die Miete bezahlen. Ich arbeite 2, 3 Jobs. Warum soll dann mein Steuergeld geht in ein fremdes Land, wo ich die Leute nicht kenne und es hat nichts mit mir zu tun. Also insofern, ich glaube,
es ist sehr weit weg, ne?
Es ist weit weg und viele Amerikaner, also man spürt viel, viel Dollar der Bedeutung für diesen Krieg, für die Sicherheit und der Leute von Europa. Und in die USA, ich glaube allgemein, ob das Gaza ist oder Sudan oder Ukraine, wir haben 2 Ozeane auf jeder Seite von unserem Land und es gibt dieses Gefühl, dass wir, ja, wir sind nicht in Gefahr.
Big Great Ocean.
Ja, ne, also dass nichts passiert uns. Klar, also wir sind 340 Millionen Leute, also jeder hat eine andere Beziehung. Besonders, es gibt größere, zum Beispiel in Pennsylvania gibt es eine große Ukrainian-American Community und die sind sehr aktiv, glaube ich, mit einem Lobby. Und aber für einen Amerikaner, die keine Verbindung hat mit das Land, ich glaube, die haben Mitleid, aber kein großes Gefühl, dass Amerika soll mehr involviert sein.
Und natürlich hier in Deutschland gibt es eine gewisse Abnutzung und Gewöhnung, leider in dem Sinne. Gleichzeitig ist, wie du sagst, Jeff, näher dran und es hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, umso wertvoller, umso wichtiger ist auch die Arbeit, die ihr im ARD-Studio in Kiew leistet, dass wir hier eben auch in den Tagesthemen bei ARD aktuell die Berichte auch bekommen und das sehen und einen Blick auch da in dieses Land bekommen, was da gerade passiert, eben damit es nicht vergessen wird in dem Sinne. Insofern vielen, vielen Dank an der Stelle schon mal dafür. Und wir sind da auch, glaube ich, hier natürlich auch näher dran. Es ist nur quasi ein Land zwischen uns und der Ukraine, noch Polen. Und insofern war das auch für mich persönlich nochmal beeindruckender, aber es hat es nochmal näher gebracht, Zelensky nochmal hier zu hören und zu sehen. Und von daher verlassen wir diese Münchner Sicherheitskonferenz einerseits sehr mit schwirrendem Kopf, weil wir so viele Eindrücke hier gesammelt haben, so viele Impulse gehört haben, aber auch mit einer, vielleicht doch auch einer Zuversicht, dass dieses Signal bei den Entscheidungsträgern angekommen ist, dass das ist jetzt, it's up to us, ne? Es kommt auf Europa an und wir müssen, eine andere Redewendung im Englischen, put your money where your mouth is, ne? Wir müssen, oder im Norddeutschen würde man sagen, Butter bei die Fische, ne? Insofern vielen, vielen Dank, Vassili, und vielen, vielen Dank, Kai, dass ihr uns hier bereichert habt. Das ist wirklich auch aus persönlichen Gründen ganz toll, dass wir hier zusammensitzen mal können an dem Mikrofon und nicht über Schalte und die Eindrücke austauschen. Vassili, du kehrst jetzt zurück nach Kiew und berichtest uns diese wichtige, wichtige Arbeit. Alles Gute dafür, vor allem auch aus Sicherheitsgründen. Und Grüße auch an das ganze ARD-Studio in Kiew.
Wird gemacht.
Und Kai, du begleitest ihn. Also du fährst mit. Mit welchen Gefühlen?
Ich habe ein bisschen Respekt vor den 2-stelligen Minustemperaturen, die du angekündigt hast. Vassili, das macht mir doch ein bisschen Sorge, aber wir machen ja mit Streitkräften und Strategien zwar alle möglichen Krisenherde dieser Erde, aber wir sind doch sehr, sehr stark fokussiert auf die Ukraine. Und ich war seit der Vollinvasion, muss man ja sagen, dieser Krieg dauert ja deutlich länger als 4 Jahre, einfach viel zu wenig da. Insofern ist es uns wichtig, Stefan Niemann und mir, dass wir direkt vor Ort dann berichten können. Und es kommt ja jetzt tatsächlich der Jahrestag, der 4. der russischen Invasion. Insofern ist das der Versuch, vor Ort zu sein und auch diese Eindrücke, die du täglich sammelst, dann auch ja wahrscheinlich förmlich am eigenen Leibe zu verspüren.
Wir sind auch sehr gespannt, was du da mitbringst, was du da berichtest. Also die Eindrücke. Also Vassili, vielen Dank. Wir freuen uns auf deine Berichte in den Tagesthemen. Ich persönlich und Kai, wir freuen uns auf eure Berichte bei Streitkräfte und Strategien in den nächsten Folgen. Für die heutige Folge von Amerika, wir müssen reden, von der Münchner Sicherheitskonferenz war es das. Wie gesagt, es war so viel Input, wir hätten noch 3 weitere Folgen machen können und könnten das wahrscheinlich, aber wir wollen auch hier den zeitlichen Rahmen jetzt nicht überstrapazieren. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, Anregungen, Wünsche und so weiter. Gerne an die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Abonniert uns und bewertet uns auch im Podcast sehr gerne. Wir freuen uns über Feedback und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Hallo, ich bin Sarah Bosetti und ich bin mit meinem Podcast zurück aus der Winterpause. In der ersten Folge 2026 von Bosettis Woche, dem Extra-3-Podcast, spreche ich mit dem Kabarettisten Florian Schröder über den neuen Dschungelkönig Gil Uferim, über die vergessenen Opfer im Fall Epstein und über die Frage, wie wichtig Moral ist.
Ich kann mit Moral nichts anfangen und zwar mit gar keiner. Ich halte die Moral für das Unheil der Geschichte.
Folge 100 von Bosettis Woche, dem Extra-3-Podcast, jetzt in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.